So, heute Abend habe ich auch wieder ein bisschen was zum Vorlesen mitgebracht. Ein paar Passagen aus den Schriften, beziehungsweise auch eine zusammen so eine, wie gesagt, eine komprimierte Form einer sehr wichtigen Lehrrede, der Anatta Lakkhana Sutta. Das ist die Lehrrede über Lakkhana ist das Zeichen oder Merkmal, Anatta, also die Merkmale von Nicht-Selbst. Und ich denke, es ist für unsere Überlegungen, Kontemplationen durchaus hilfreich, vor allen Dingen für die von euch, die es vielleicht noch nie gehört haben, das mal zu hören, wie das so quasi im Originalton Buddha sich anhört. Und das ist gar nicht so, ich finde, gar nicht so weit weg, so vom, sagen wir mal, Verständnis eines modernen Menschen. Man muss es nicht sehr groß jetzt übersetzen, ne, von sagen wir mal der Zeit vor 2600 Jahren, die heutige Zeit, bin ich ziemlich klar, was damit ausgesagt werden soll. Und diese Lehrrede hat der Buddha, es ist die zweite Lehrrede gewesen, die der Buddha an seine fünf Kumpanen gegeben hat, mit denen er so eine Zeit lang unterwegs war und so ziemlich knackige Askese praktiziert hat. Und die hatten sich von ihm abgewandt aufgrund der Tatsache, dass der Buddha to be, also der noch nicht Buddha, Siddhartha, angefangen hatte, wieder normale Nahrung zu sich zu nehmen und um zu Kräften zu kommen. Und sie hielten das für eine Verweichlichung und Abkehr vom wahren Asketenleben. Und dann haben sie sich alleine davon gemacht und der Buddha, wie es in dieser Geschichte dann so schön weitergeht, das war dann so eigentlich das, was er noch brauchte. Er brauchte einfach ein bisschen Kraft. Physische Kraft, Nahrung und dann kurze Zeit später ist er vollständig erwacht. Und dann eben hinterher, nachdem er diesen Zustand des Erwachens so für eine längere Zeit genossen hatte, hat er sich die Frage gestellt, wer könnte das verstehen, wer könnte diese Lehre verstehen, das, was ich realisiert habe, das ist so subtil, so fein. Gibt es überhaupt jemanden, der das verstehen könnte? Dann sind ihm erst seine Lehrer eingefallen. Er hatte zwei Lehrer gehabt, die ihn so in verschiedenste Meditationstechniken eingewiesen hatten, aber eben immer noch nicht die existenzielle, entscheidende Frage von Geburt, Altern, Krankheit, Tod beantwortet haben. War also immer noch innerhalb eines begrenzten Rahmens. Dann waren die auch unglücklicherweise gerade gestorben, also nach dem Erwachen oder kurz vor dem Erwachen des Buddha, also die waren nicht mehr verfügbar. Und dann sind ihm eben diese fünf Kumpanen eingefallen. Und wenn überhaupt jemand verstehen kann, die sind zwar leicht so ein bisschen auf dem schiefen Gleis und denken, also wenn man den Körper kräftig peinigt, dann wird es irgendwann schon klappen, dass also die Anhaftung an den Körper losgelassen wird. Das war so oft verbreitete Auffassung in damaligen Indien, dass also der Körper verantwortlich ist für die Probleme und Schwierigkeiten, das Leid, was wir haben im Leben. Und wenn man dem einfach völlig radikal entsagt, ihm einfach überhaupt nichts mehr gibt, dass man gerade so eben überleben kann, dann wird irgendwann sich diese Anhaftung lösen. Und das hatten die natürlich noch nicht realisiert, diese Loslösung der Anhaftung nicht realisiert. Sie waren noch voll zu Gange. Und dann hat der Buddha sich eben, indem er mit seinem speziellen inneren Blick sie aufgespürt hatte, hat er dann sie gesehen im Hirschpark in Benares, hat sich dann aufgemacht, diesen fünf Kumpanen eben Belehrungen zu geben. Die erste Belehrung war eben die Dhammacakka Pavattana Sutta über das Drehen des Rades der Lehre, wo es um die vier edlen Wahrheiten ging und um den achtfachen Pfad, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Und da ist dann eben etwas passiert, was so seine Ahnung, Vermutung bestätigt hat. Also einem der fünf Mönche ging das Auge des Dhamma auf. Das heißt, da ist was passiert, eine Transformation, einfach nur aufgrund der Tatsache des Zuhörens. Er ist so in den sogenannten Strom eingetreten, ein Sotapanna geworden, also über die ersten drei Fesseln, sozusagen, die einen an den Daseinskreislauf fesseln, hinausgegangen. Das ist der skeptische Zweifel, das hängen an äußeren Ritualen, Riten und auch das Befolgen, blinde Befolgen von Regeln, könnte man sagen, von sozialen Konventionen. Und dann vor allen Dingen, das ist ein wichtiger Punkt, er hat keine Überzeugung mehr an ein eigenständiges Ich oder Selbst. Also der Ich-Glaube ist ebenfalls passé, ist der hinter sich gelassen. Und wenn diese drei Dinge uns da also geklickt hat sozusagen, dann kann man sagen, diese Person ist jemand, der oder die in den Strom eingetreten ist. Und das ist eben bei Kundanya passiert, nur durch das Zuhören. Und dann gab es ein großes Jubeln im Universum, das ging bis in die obersten Himmelsetagen, ein Zittern und Beben auf der Erde und so weiter, wie das eben ist bei so besonderen Anlässen. Und auch der Buddha war hoch erfreut, aha, Kundanya hat verstanden. Also man kann diese Lehre, so subtil sie auch ist, man kann sie weitergeben. Es kann von anderen aufgenommen werden. Und das war natürlich dann auch ein Ansporn, dann noch weiter. Die sind dann noch weiter auch zusammengeblieben. Und die zweite Lehre, die der Buddha dann eben dargelegt hat, das war diese Anattalakkhana Sutta, wo er eben über die Zeichen, wo die Merkmale von Nicht-Selbst sprach. Und ich denke, die ist sehr interessant. Also ich finde sie interessant, weil sie einfach uns aufzeigt, was so vielleicht viele der Haltungen, Erwartungen wir haben, unbewussten Erwartungen, Haltungen in Bezug auf unser Erleben, unser persönliches Erleben. Und der Buddha hat ja unser persönliches Erleben oder unsere Persönlichkeit sehr schön übersichtlich in 5 Kategorien zusammengefasst, die sogenannten Kanda, die Daseinsgruppen. Und Körper ist das eine, Körperlichkeit, die Gefühle, zweite, dann unsere Wahrnehmungen, Erinnerungen, dritte, und dann die mentalen Vorgänge, Absichten, Intentionen, Willensvorgänge, Denken einfach schlechthin, und dann das Bewusstsein. Bewusstsein in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung, das Bewusstsein, was immer mit den jeweiligen Sinnen verbunden ist, also Sehbewusstsein, Hörbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Riechbewusstsein, Körperbewusstsein. Ne, so ist es sehr schön übersichtlich, denke ich, jedenfalls theoretisch. In diesem Zusammenhang spielt sich unser persönliches Erleben ab, und in diese Dinge investieren wir sehr viel mentale, emotionale Energie. Wir hängen sehr fest meistens an allen Aspekten gleichzeitig oder an manchen ganz besonders. Ne, oder das kann auch sich verändern, je nachdem, vielleicht nach Lebensphase. Hängt man zum Beispiel mehr am Körper, ne, wenn man jung ist, vor allem wenn man jung ist, bilden sich diese Anhaftungen an den Körper. Und ne, man oft beobachten kann bei sehr jungen Leuten, die gehen so davon aus, praktisch, dass sie unsterblich sind, ne, unglaubliche Energie, und es geht immer so weiter und wird immer so besser. Das ist so die Annahme, wenn man jung ist, ne, bis man dann so über eine gewisse Schwelle kommt, wo man merkt, aha, das geht doch nicht immer so weiter, sondern es ändert sich, und dann fangen die ersten Wehwehchen an, und kann man vielleicht noch kurieren, und dann kriegt man aber Wehwehchen, die man nicht mehr kurieren kann. Und dann kriegt man vielleicht sogar Krankheiten, die gar nicht mehr weggehen, und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt der Altersprozess, wo es dann wirklich ganz deutliche Botschaft ist, aha, dieses Gebilde, was wir als Körper bezeichnen, ist nur vorübergehend hier. Ne? Es hat eine sehr begrenzte Lebensspanne. Und wenn wir sehr daran hängen, sehr daran haften, wie wir sagen, ne? Im Buddhismus sprechen wir sehr viel von Anhaftung, dann gibt es natürlich entsprechendes Leid. Dann tut das sehr weh, wenn wir merken, dass die Dinge also so laufen, also nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, wie wir sie gerne hätten. Dass also sowohl dem Körper, aber auch den geistigen Prozessen, wenn sie Abläufe unterliegen, die jenseits unserer Steuerung sind. Wir können das nicht kontrollieren. Wir haben das nicht im Griff. Wir können das nicht bestimmen, wie unsere Erfahrungen zu sein haben. Oder könntet ihr bestimmen, was als nächstes an Gedanken oder Gefühlen auftauchen sollte? Würde mich interessieren, ob das jemand hier bestimmen konnte und es ist genauso eingetreten, wie ihr euch das vorgestellt habt. Sehr unwahrscheinlich, oder? Und genau diese eigentlich sehr alltägliche Sache wird hier in dieser Lehrrede angesprochen. Und die ist natürlich jetzt sehr viel länger, als ich sie euch jetzt vorlesen werde mit den üblichen Wiederholungen, die wir haben im Pali-Kanon. Aber ich denke, diese Synopse hier ist eigentlich sehr gut, die bringt sehr gut rüber, was eigentlich der Kern dieser Kontemplation über die Merkmale des Nicht ist, was das eigentlich ausmacht. Also diese Sutta beginnt wie alle, so habe ich gehört, einst weilte der Erhabene bei Benares zu Isipatana im Wildpark. Und dort wandte sich der Erhabene an die Gruppe der fünf Mönche, also diese Asketen. Ihr Mönche, ja, o Herr, antworteten jene Mönche dem Erhabenen. Und der Erhabene sprach dann also, die Körperlichkeit, ihr Mönche, ist nicht ich. Also es geht gleich direkt rein, ohne große Umschweife, ohne große Vorbereitung. Die Körperlichkeit, ihr Mönche, ist nicht ich. Denn wäre ihr Mönche diese Körperlichkeit das Ich, würde diese Körperlichkeit nicht der Krankheit verfallen. Man könnte über die Körperlichkeit bestimmen, so möge meine Körperlichkeit sein, nur und so möge sie nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, die Körperlichkeit nichtig ist, deshalb verfällt die Körperlichkeit der Krankheit. Denn man kann nicht über sie bestimmen, nur so möge sie sein und so möge sie nicht sein. Ebenso das Gefühl der Mönche ist nichtig. Denn wäre, ihr Mönche, dieses Gefühl, das Ich, würde dieses Gefühl niemals unangenehm sein, denn man könnte über das Gefühl ja bestimmen. So möge mein Gefühl sein, so möge mein Gefühl nicht sein. Weil über ihr Mönche das Gefühl nichtig ist, deshalb gibt es unangenehmes Gefühl, denn man kann nicht bestimmen. So möge das Gefühl sein, so möge es nicht sein. Und dann weiter, die Wahrnehmung, ihr Mönche, ist nichtig. Denn wäre ihr Mönche diese Wahrnehmung, das Ich, würde es keine unangenehme Wahrnehmung geben. Man könnte auch über die Wahrnehmung bestimmen. So möge meine Wahrnehmung sein, so möge sie nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, die Wahrnehmung nichtig ist, deshalb gibt es unangenehme Wahrnehmungen. Denn man kann nicht bestimmen, so möge meine Wahrnehmung sein, so möge sie nicht sein. Dann die mentalen Gestaltungen. Ihr Mönche, sie sind nicht ich. Denn wären ihr Mönche die Gestaltungen, das Ich, oder die mentalen Aktivitäten, dann würden die Gestaltungen nie übel sein. Man könnte über die Gestaltungen bestimmen, so mögen meine Gestaltungen sein, so mögen meine Gestaltungen nicht sein. Weil aber ihr Mönche die Gestaltungen nicht ich sind, das mentale Gestalten, das Fabrizieren von Vorstellungen, Ideen, Gedanken und so weiter, deshalb gibt es üble Gestaltungen. Denn man kann bei ihnen nicht bestimmen, so mögen meine Gestaltungen sein, so mögen sie nicht sein. Das Bewusstsein, ihr Mönche, ist ebenfalls nichtig. Denn wäre ihr Mönche das Bewusstsein, das Ich, dann würde es nie unangenehmes Bewusstsein geben. Man könnte über das Bewusstsein bestimmen. So möge mein Bewusstsein sein und so möge mein Bewusstsein nicht sein. Weil aber, ihr Mönche, das Bewusstsein nichtig ist, deshalb gibt es Bewusstsein von Unangenehmen. Denn man kann nicht bestimmen, so möge mein Bewusstsein sein, so möge es nicht sein. Was meint ihr Mönche? Ist die Körperlichkeit unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder ist es freudig? Es ist leidig, o Herr. Was unvergänglich, leidig, wandelbar ist, kann man dies mit Recht so ansehen, dies ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, das kann ich bestimmen, das funktioniert genauso, wie ich das möchte. Gewiss nicht, o Herr. Sind Gefühl, Wahrnehmung, mentale Gestaltungen, Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig? Leidig, o Herr. Was nun aber vergänglich, leidig und wandelbar ist, kann man das mit Recht so ansehen. Dies ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, das habe ich unter Kontrolle, da kann ich bestimmen, das funktioniert so, wie ich möchte. Gewiss nicht, o Herr. Daher, o Mönche, was es irgend an Körperlichkeit gibt, an Gefühl, an Wahrnehmung, an Gestaltungen, an Bewusstsein, sei es vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nah, von jeder Körperlichkeit, von jedem Gefühl, jeder Wahrnehmung, allen Gestaltungen und jedem Bewusstsein gilt, dies ist nicht meins, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst, das kann ich nicht kontrollieren, darüber kann ich nicht bestimmen, es funktioniert nicht so, wie ich das möchte. So hat man dies der Wirklichkeit gemäß mit rechter Weisheit zu betrachten. Und so erkennen, du Mönche, wendet sich der erfahrene, edle Jünger ab von der Körperlichkeit. Er wendet sich ab vom Gefühl, er wendet sich ab von der Wahrnehmung, er wendet sich ab von den Gestaltungen und er wendet sich ab vom Bewusstsein. Also mit anderen Worten, er wendet sich ab von der Identifikation, ne? Die Identifikation von der Vorstellung, dem Glaube oder der Idee eines eigenständigen Selbst oder Egos. Er ist nicht mehr fasziniert davon. Abgewandt wird er entreizt. Entreizt wird er befreit. Im Befreiten ist die Erkenntnis, befreit bin ich. Versiegt ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, getan das Werk, nichts weiteres nach diesem her. So erkennt er. Dies sprach der Erhabene. Beglückt freute sich die Gruppe der fünf Mönche über das Wort des Erhabenen. Während aber diese Erklärung gesprochen wurde, löste sich bei der Gruppe der fünf Mönche das Herz ohne Anhaften von den Trieben und nun gab es 6 Heilige in der Welt. Das heißt also, die 5 Kumpane wurden durch diese Lehrrede direkt sofort zu Arhans befördert. Ohne große Umschweife, einfach nur durch das Anhören dieser Belehrung. Und das ist immer erstaunlich, ne, wenn wir das hören. Aber ich denke, man muss sich einfach vor Augen führen, das ist immerhin die Präsenz des Buddha selbst gewesen. Das hat natürlich, stelle ich mir jedenfalls vor, eine sehr besondere Kraft, Ausstrahlungskraft und Power sozusagen. Und dann stelle ich mir auch vor, dass vielleicht die Mentalität, ne, der damaligen Menschen auf jeden Fall anders war als die Mentalität heute, ne? Die Lebensumstände waren ganz anders und viel, ganz anderer Lebensstil, ländlicher Lebensstil als sehr viel beschaulicher, geruhsamer. Und das war anders. Was gleich war, waren die Probleme, die hier angesprochen werden. Ne? Die Identifikation mit den 5 Khandhas, die gab es vor 2600 Jahren, die gab es vor 4000 Jahren, die gab es vor 10.000 Jahren. Und die gibt es heute und die wird es auch noch weiter geben. Da werden sich noch sehr viele Menschen mit rumschlagen, mit diesem Thema. Und dann eben wäre es ja schön und wünschenswert, wenn es jemanden gäbe, der uns eben auf diese Tendenz an den Eindrücken, die man erlebt, anzuhaften. Also mit anderen Worten, sehr viel emotionale Energie zu investieren in das eigene Erleben und Bedingungen zu stellen, wie das eigene Erleben zu sein hat. Selbst dann, wenn es auf den näheren Blick eigentlich völlig unverständlich ist oder sogar, man könnte sagen, unlogisch, ne, das zu tun. Aber unsere Geistestrübung, unsere Leidenschaften auch, unsere Gewohnheiten, mentalen Gewohnheiten, emotionalen Gewohnheiten, die folgen natürlich nicht der Ratio. Wenn sie der Ratio folgen würden, dann würde alle sagen, ja, das verstehe ich, also angenommen, davon ausgehen, dass ihr es verstanden habt, und dann wäre das klar, ne? Dann würdet ihr das einfach nicht mehr tun, auch was die 5 Schüler des Buddha jetzt nicht mehr tun. Haben sich also, das Herz ist gelöst, hat sich gelöst von der Tendenz, an diesen 5 Gruppen anzuhaften. Das heißt also, die Sache ist ein bisschen schwieriger zu sein, als nur einfach, ne, das kognitive Verständnis von solchen Zusammenhängen. Und deswegen eben hat sich dann, es ist ja nicht bei allen Schülern des Buddha passiert oder all den, ne, unmittelbar Nachfolgenden, nicht alle haben dieselbe Realisation gehabt, dieselbe Verwirklichung und sofort verstanden, was der Buddha ihnen sagen wollte. Viele haben die Dinge auch gar nicht verstanden, missverstanden oder wollten es nicht annehmen und konnten es nicht annehmen, haben sich geweigert, das anzunehmen. Und es brauchte dann mehrere Erläuterungen oder es brauchte bestimmte persönliche Erlebnisse im Leben, die dann die betreffenden Menschen zur Ernüchterung geführt haben, sodass sie eben aus dieser Trance, dieser Faszination mit der Identifikation mit einem Selbst, am Ego und so weiter, dass sie daraus dann aufwachen konnten. Und natürlich sollte man sich eben auch klar machen, dass nicht das in Frage steht, was man so als herkömmliches Selbst oder herkömmliche Persönlichkeit oder auch herkömmliches Ego bezeichnen könnte, aber auf der konventionellen Ebene. Das steht natürlich nicht in Frage, ne? Denn das würde ja sonst völlig dem widersprechen, was wir jetzt erleben, oder? Wer würde jetzt von sich sagen, also ich habe keine Persönlichkeit oder ich, es gibt also im, jetzt das Ego mal jetzt nicht in der, im Sinne der negativen Presse, die es normalerweise bekommt, sondern einfach als funktionale Instanz, ne? Funktionale Instanz für unsere Persönlichkeit. In dem Sinne lässt sich das nicht verleugnen. Im Gegenteil, wenn man das verleugnet oder wenn man Schwierigkeiten hat in seiner Persönlichkeitsentwicklung und es nicht richtig funktioniert oder schwer gestört ist durch irgendwelche Traumata oder Psychosen und so weiter und so fort, dann sind das natürlich echte Hindernisgründe für das geistige Entfalten, die geistige Entwicklung. Und ich gehe eben davon aus, dass die wir hier sitzen und uns mit diesen Dingen in der Stille jetzt dieses Retreats beschäftigen, dass wir mit solchen Hindernissen jetzt nichts zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz, womit wir zu tun haben, ist immer wieder, dass wir in Bereiche kommen, wo es hakt, wo wir Widerstände erleben, wo wir hadern oder wo wir ganz simpel einfach Schmerz erleben. Ne? Also jetzt nicht unbedingt physischen Schmerz, sondern eben Schmerz in unserem Geist, in unserem Herzen. Und es ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, wenn man Schmerz erlebt, im Herzen erlebt, im Geist erlebt, irgendwo ist jetzt ein Mechanismus des Anhaftens am Werk. Irgendwo haken wir fest. Irgendwie haben wir auf unrealistische Art und Weise etwas investiert in unser persönliches Erleben, wollen es anders haben, als es ist. Sehr oft ist das so, oder? Sehr oft, manchmal ist es erschütternd zu bemerken, wie hartnäckig diese Tendenz ist, ne? Mit dem im Widerstreit zu stehen, was ist. Kommen wir eigentlich wieder auf das, ne, die eingangs erwähnte Motto zurück, was ich ganz am Anfang des Retreats gesagt habe. Ne? Deswegen denke ich, ist es auch sehr wichtig, das gleich zu Beginn eines Retreats zu erwähnen, ne? Den Dingen zu gestatten, sie so sein lassen zu können, wie sie sind. Und das hört sich so nach einer Binsenwahrheit an, ne, wenn man das hört. Aber wenn wir bei genauer Betrachtung, wenn wir also hier in der stillen Kontemplation unser eigenes Erleben uns anschauen, dann sehen wir, aha, nee, das ist gar nicht so leicht, wie das auf den ersten Blick scheint. Aber es ist ein Fingerzeichen, ne, ein Hinweis, ein Richtungsweiser. Oder man könnte es sagen, auch ansehen als kleine Aufgabe, ne? Als Aufgabe für einen Retreat, ne? Die, wirklich sich das zu Herzen zu nehmen, sagen, ich lasse die Dinge so sein, wie sie sind. Ich gebe jeden Widerstand auf, ich gehe nicht in irgendwelche Kampfstellungen und Haderfunktionen in meinem Geist, sondern ich bin ganz nüchtern und trete den Dingen ganz nüchtern und offen gegenüber. Und dann schauen wir mal, wie das kommt, was mit der Tendenz, sich also zu identifizieren, zu greifen. In diesem tibetischen Lebensrat, was ich da vorgestern oder wann immer es war, beschrieben habe, da wird dann so ein Affe dargestellt, der sitzt in einem Baum und greift so nach Früchten, die da im Baum hängen. Also dieses Sinnbild für das Zugreifen, das Festhalten. Und das Festhalten ist natürlich geht in beide Richtungen, wie so oft, entweder das Angenehme, da beißt man sich fest und will es nicht loslassen, das Unangenehme schiebt man weg. Also diese Strukturen des Anhaftens gehen natürlich in beide Richtungen. Einfach das abzulehnen, wegschieben zu wollen, auszumerzen, was uns nicht passt. Und das ist normalerweise natürlich ein Resultat von Gefühlseindrücken, die wir haben, Sinneskontakte, wir machen konkrete Erfahrungen. Gefühle werden ausgelöst, der angenehmen oder der unangenehmen Art. Und ehe wir uns versehen, ruckzuck, schwupp, sind wir in einer Struktur des Anhaftens drin. Und in einer der Belehrungen, die der Buddha uns auch gegeben hat, ist, und wo übrigens auch darauf hingewiesen wird, dass das eben eine Belehrung ist, die er selbst durchschaut hat in der Nacht zu seiner Erleuchtung. Also das ist die sogenannte bedingte Entstehung. Das Gesetz der bedingten Entstehung, was man auf mindestens zwei verschiedene Art und Weise interpretieren kann. Man kann es als drei Lebenstheorie interpretieren. Das ist eine, die eher auf spätere Kommentatoren des Buddhismus zurückgeht. Oder man sieht es als die Art und Weise, wie unser Bewusstsein funktioniert von Moment zu Moment. Ne? Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass dieses Bewusstsein, was diese Eindrücke erlebt, mit Unwissenheit geschlagen ist, mit Verblendung. Ne? Davon geht man dann aus. Wenn also ein Unwissenheit vorhanden ist, im Geist vorhanden ist, Verblendung, wir sehen also nicht klar, wir blicken nicht durch, sagen wir gut Deutsch, wir sind rein Impulswesen, konditionierte Wesen, die ihren Gewohnheiten folgen, dann hat es bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Abläufe in unserem Erleben. Und vieles von dem, was wir erleben, also wenn wir zum Beispiel Sinneskontakte aufnehmen oder mentale Eindrücke haben, wird einfach nicht bewusst registriert und dann läuft das so seinen Weg. Ne? Angenehme oder unangenehme Gefühle werden ausgelöst. Daraus entstehen die Greiftendenzen, danach zu greifen oder es wegzuschieben. Und dann gibt es den sogenannten Werdeprozess. Das Anhaften oder das Ergreifen ist praktisch die bedingt dann den sogenannten Werdeprozess. Das heißt, wenn es so weit gekommen ist, dann haben wir schon völlig den Überblick verloren. Ne? Wir werden dann regelrecht geboren in einen neuen Zustand hinein, der funktioniert auf der Grundlage von eben Abwehr oder Festhalten. Und wenn man geboren ist, und so heißt es dann eben im Gesetz dieser bedingten Entstehung, dann folgen eben die Begleiterscheinungen eines Geborenseins, eben das Altern, Krankheit, Tod und die entsprechenden unangenehmen Begleiterscheinungen, die unangenehmen Empfindungen, Gefühle und so weiter und so fort. Und dann wiederum folgt eine neue Geburt. Und wenn man das jetzt mal nicht so ganz so wörtlich nimmt, im Sinne von Sterben des Körpers, rein nur auf den Körper bezogen, sondern wenn wir es in den geistigen Bereich übertragen, können wir sehen, dass wir ja auch immer in unserem Bewusstsein, in unserem Geist immer wieder eigentlich neue Geburt suchen. Immer wieder suchen wir nach neuen Objekten für unsere, um endlich wirklich befriedigt zu sein, endlich uns wirklich erfüllt zu fühlen, endlich wirklich glücklich zu sein. Endlich dieses Mangelgefühl, was wir entweder im Groben oder im Feinen empfinden und erfahren, loszuwerden. Ne? Und so geht es immer wieder rundherum. Ne? Eine neue Geburt, also ein neuer Versuch, sich Befriedigung zu verschaffen durch die Welt der Sinne, durch die Welt der geistigen Objekte und so weiter. Und dann immer wieder eigentlich dieselbe vergebene Liebesmühe. Und vielen Wesen, also vielen Menschenwesen, ist natürlich, müsste man jetzt sagen, wird das im Laufe ihres Lebens überhaupt nicht bewusst, ne? Dass sie in so einem Mechanismus stecken. Und dann, was dann passiert, ist einfach, dass sich der Lauf der Prägung oder der geschaffenen Muster und Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat in einem Leben, dass der einfach dann so ausläuft auch, ne? Bis zum letzten Sterbemoment. Und manche Leute, die haben dann natürlich auch unheimliche Schwierigkeiten, gerade wenn es dann in die letzte Phase des Lebens geht, auch wirklich sich auf eine einigermaßen entspannte Art und Weise zu verabschieden. Da wird dann mit Zähnen und Klauen festgehalten dass man so viel investiert hat, ne, an den Körper und in die geistigen Erfahrungen. Vor allen Dingen, wenn es dann in den Geist geht, ne, dann wird es schwierig. Ich erinnere mich vor einiger Zeit, war in einem Kloster, das war vor meiner Mönchszeit, da war ich Besucher in einem Kloster in Südengland. Da hatte ich da gehört, dass da ein Mann angeboten hatte, der hatte Krebs und der hatte das akzeptiert, also das ist nichts mehr zu machen. Ich werde also sterben und ich weiß nicht, warum er sich kein Hospiz ausgesucht hat, vielleicht gab es auch noch keins, das war in den 80er Jahren und frühen 80er Jahren und er hätte dann angeboten, ich bin Buddhist, ihr seid Buddhisten, ihr seid buddhistische Mönche, das wäre doch für euch eine gute Sache, wenn ihr vielleicht mich begleitet in meinen letzten Tagen oder Wochen auf Erden. Und irgendwie hatte man einen Raum gefunden im Kloster, unten in der Parterre, der frei war und hat ihn da untergebracht. Und dann ging er also in seine letzte Lebensphase hinein. Und er war zunächst einmal ein sehr inspirierendes Beispiel von jemandem, der wirklich seinen Körper loslassen konnte. Der hatte überhaupt keine Probleme damit, dass sein Körper krank war, dass er Krebs hatte, so weiter. Das hatte er voll akzeptiert und deswegen konnte er auch so eine lockere Einladung machen als die Mönche. Ihr könnt mich ja als Kontemplationsobjekt benutzen. Er wusste das, ne, dass Mönche so etwas tun. Sich also auf diese Art und Weise im Vergänglichkeitsaspekt wirklich nahe bringen. Aber dann geschah etwas Interessantes. Dann begann sein Geist auseinanderzufallen. Also seine geistigen Kräfte fingen dann an, nicht mehr so zu funktionieren, wie er sich das wünschte, wie er das wollte. Ich weiß nicht genau, was da passierte, aber auf jeden Fall, vielleicht ging es in Richtung, ne, die ersten Anzeichen von Demenz oder so, Erinnerungsvermögen lässt nach, oder vielleicht war es auch etwas noch Extremeres. Auf jeden Fall ist er dann wirklich in Panik geraten und hat große Angst bekommen, ne, diese davor, also diese geistigen Fähigkeiten, diese geistigen, ne, mentalen Fähigkeiten loszulassen. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber es war, so wie es mir eben erzählt wurde, war das irgendwie so eine, sollte das so eine Lektion sein oder eine kleine Belehrung sein in Bezug darauf, dass es also, ne, sowohl Körper und Geist geht. Also nur allein den Körper loszulassen, ist nicht genug. Wir müssen auch die Anhaftung, die aber an unseren Geist oder an die verschiedenen geistigen Aspekte, die Fähigkeiten und so weiter, sogar die Funktionen, ne, am Ende, die gilt es dann loszulassen, also nicht mehr sich damit auch nur im feinsten Sinne zu identifizieren. Und gewissermaßen könnte man könnte sagen, dass so das Training oder die Übung, die sich eben mit dem Thema Identifikation oder Anhaftung beschäftigt, auch eben, wenn man in jungen Jahren damit beginnt, dass es praktisch dann so die Vorbereitungen sind dafür. Und vielleicht, wenn es irgendwie gut läuft und gute Karten hat, ist es sogar möglich, bevor man in dieses Stadium kommt, dieses Endstadium, wo einem so ein bisschen die Fälle davon schwimmen, dass man eben realisiert, dass ich das nicht bin, ne? Dass ich nicht mein Körper bin, dass ich nicht meine Gefühle bin, dass ich nicht meine Wahrnehmung bin, meine Erinnerung, dass ich nicht meine mentalen Vorgänge bin und dass ich nicht mein Bewusstsein bin. Und da gibt es, das möchte ich euch auch noch gerne nahebringen, gibt es so eine Empfehlung in diesem Zusammenhang. Das ist auch eine Stelle aus einer Lehrrede, wo der Buddha darüber spricht, großen Segen bringt es, immer wieder darüber zu meditieren, dass das, was unbefriedigend und voller Leid ist, nicht das Selbst ist. Denn diese Betrachtung führt zur Verwirklichung des Todlosen. Wenn man zwar häufig darüber meditiert, dass das, was unbefriedigend und voller Leid ist, nicht das Selbst ist, aber man ist bei Körper und Geist in allen Sinneseindrücken nicht losgelöst und frei vom Wahn des Ich und Mein, und der Geist ist nicht gelassen und über alles Unterscheiden hinausgegangen, dann sollte man erkennen, dass man diese Betrachtung noch nicht richtig entfaltet hat, dass zwischen früher und heute noch kein Unterschied ist und man den Segen der Übung noch nicht erfahren hat. Insofern bleibt man dabei klar bewusst. Also keine Katastrophe, man bleibt klar bewusst, es ist noch nicht realisiert, es ist noch nicht wirklich umgesetzt und verwirklicht. Wenn man aber häufig darüber meditiert, dass das, was unbefriedigend und voller Leiden ist, nicht das Selbst ist und man ist bei Körper und Geist und allen Sinneseindrücken losgelöst und frei vom Wahn des Ich und Meins, also der Buddha sagt auch oft, vom Mir-Machen und Mein-Machen, gibt es wirkliche Pali-Worte, die das auf diese Art und Weise ausdrücken, also die auf einen Prozess hinweisen. Und man hat den Frieden des Geistes gefunden und ist über alles Unterscheiden hinausgegangen, dann weiß man, dass man diese Betrachtung richtig entfaltet hat und dass in ihm oder in ihr eine Wandlung geschehen ist und dass man den Segen der Übung erfahren hat. Also, ne, das sind sehr starke Worte benutzt, ne, vom Wahn wird gesprochen. Vom Wahn des Ichs und Meins oder Ich-Machens, Mir-Machens und Mein-Machens. Und wird darüber gesprochen, dass man eben am besten häufig darüber meditiert. Ne? was dieser Prozess, dieses Mir-Machen, Mich-Machen, Mein-Machens, was das eigentlich ist. Anstatt eben davon auszugehen, dass es sich um eine autonome Instanz handelt in uns irgendwo oder außerhalb von uns oder innerhalb einer der fünf Gruppen, ne, dieser fünf Bereiche, die ich erwähnt habe. Oder dass eine der fünf Gruppen unser Selbst ist und so weiter, gibt es diese verschiedenen Variationen, die auch in den Schriften erwähnt werden, dass die verschiedenen Formen der Identifikation stattfinden. Aber meistens ist es so, ich glaube, für die meisten Menschen ist es so, dass so irgendwie so ein vager Eindruck vielleicht besteht, ne, von den man von sich selbst hat. Und irgendwo ein vager Eindruck von irgendwo einer Entität, einer eigenständigen, autonomen Instanz, ne, die all das, was wir erleben, irgendwie reguliert, die dahinter steht, die graue Eminenz dahinter, oder noch viel feiner als grau, denn sie lässt sich ja nicht sehen, sie ist nicht sichtbar. Aber irgendwie meinen wir oft, haben wir so ein vages Gefühl, dass da etwas ist, was, ne, für all diese Dinge verantwortlich ist und was ich bin letztendlich. Aber hier in der Lehre, die ich am Anfang vorgelesen habe, wird das ja eben gerade so ein bisschen aufgefächert, deswegen in diese Auseinandernehmen, in gewisser Weise eine analytische Vorgehensweise, wo man die verschiedenen Bereiche untersucht, womit man sich identifizieren könnte, womit man das ständig tut. Und dann einfach diese logischen Schlussfolgerungen, nee, darüber habe ich wirklich letztendlich keinen Einfluss. Ich kann nicht bestimmen, wie mein Erleben sein soll, ne, im nächsten Moment. In der nächsten Zehntelsekunde weiß ich nicht, was passiert. Und das, denke ich, wenn man das wirklich zu Herzen nimmt, also diese Kontemplation oder diesen Hinweis, dann kann man das auch, wir können das auch auf unser Erleben jetzt ummünzen und anwenden, während wir hier sind. Ne? Sich wirklich mit diesem Thema so ein bisschen in Verbindung zu bringen, wo stelle ich fest, dass dieser Prozess des Sich-Identifizierens, des Festhaltens, des Mir-Machens, des Mein-Machens stattfindet. Wo kann ich das überhaupt bemerken? Dass wir also es dann neben von der Theorie, von auch dem analytischen Ergründen, wirklich auf die Erfahrungsebene bringen. Denn das ist es, wenn man keinen Buddha hat, der einem in so eine Lehrrede geht, wo sich dann die Fesseln von einem spontan lösen kann, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als, ne, diese Aspekte in die Erfahrung zu bringen. Und aus unserer eigenen Erfahrung heraus, aus der stillen Kontemplation heraus, aus der Meditation heraus, diese Themen uns klarer zu machen. Und manchmal, ne, viele von euch haben jetzt auch schon heute in den Gesprächen so auf einzelne Aspekte hingewiesen, wo so Momente waren, Lösungsmomente waren von bestimmten Aspekten, mit denen man längere Zeit gerungen hatte, die einen belastet haben oder die immer wiedergekehrt sind, nicht nur im Leben generell, sondern vielleicht auch in der eigenen Meditationskarriere, auf einigen Retreats und so weiter. Ne? Und dann plötzlich, einfach weil man beharrlich war, kontinuierlich dran geblieben ist und immer wieder bereit war hinzuschauen und sich dann weniger von hier oben her, im Kopf her, sondern direkt aus der Erfahrung heraus die Frage zu stellen, was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass ich diesen festen Ich-Eindruck habe, diesen festen Eindruck, festgefahrenen Eindruck von einem selbst. Ne? Welche Bedingungen führen dazu? Lassen die sich spüren, lassen die sich identifizieren? Also jetzt identifizieren im Sinne von sehen, ausfindig machen, erkennen. Und wenn ich sie erkannt habe, ist das die Voraussetzung dafür, dass sie sich lösen können? Oder braucht es mehr? Braucht es mehr als das? Was es auf jeden Fall braucht, ist natürlich, dass diese Betrachtung in der Stille stattfindet, dass ein gewisses Maß an Geistesruhe vorhanden ist, was Voraussetzung ist, dass wir aus dem normalen Programm der kognitiven Steuerungsinstanz sozusagen ausscheren können. Ne? Denn wenn wir aus der Stille betrachten, hat das eine ganz andere Qualität. Geht so mehr in die Richtung, was ich gestern Abend erwähnte. Wir weilen mehr und ruhen mehr in einem achtsamen, gewahren, offenen Raum. und sind uns der Aktivität, die in diesem Raum stattfindet, bewusst oder bewusster vielleicht als noch vor dem. Und wir bemerken auch vielleicht dann eher die Tendenzen, die wir haben auf bestimmte Dinge, unsere Erfahrung oder auf das Ganze, auf jedes und alles unmittelbar zuzugreifen und zu intervenieren und Bedingungen zu stellen. Aber so dieser Hinweis, also sich mehr in den stillen Raum zu begeben, aus der Stille heraus zu betrachten, aus der Stille heraus zu kontemplieren, über diese zum Beispiel die 5 Khandhas, die 5 Daseinsgruppen und die Tendenzen des Anhaftungs im Zusammenhang damit, das ist sehr, sehr lohnenswert. Das ist eine wirklich wichtige Praxis, wenn man sich dafür interessiert, über den reinen Wohlfühlcharakter der Meditation hinauszugehen. Natürlich kann man hier auch eine Zeit verbringen, eine Woche verbringen, wenn es irgendwie so einigermaßen rund läuft. Man ist so über die ersten schweren Blockaden hinaus, ne? Die Trübheit und Schwere ist weg und so weiter. Es ist jetzt ganz schön und heimelig und nett. Aber es geht nicht darum. Ne? Das wäre wieder praktisch dann auf eine feine Art ein Zugreifen und sich festhalten an angenehmen Zuständen. Und erinnert euch daran, es geht nicht um Zustände, irgendwelche bestimmten Zustände, besondere Zustände zu erfahren, sondern die Bedingtheit von allen Zuständen zu sehen, zu erkennen. Auch die Bedingtheit von schönen Zuständen. Diese sind nicht verlässlich, sind ebenfalls vergänglich, sie sind bar jeder Substanz. Und wenn wir dazwischen fahren, einhaken, festhalten, klammern, dann tut das weh, wird es leidvoll. Das ist dann immer noch der Punkt, wo wir einsetzen können. Ne? Aber wir müssen vielleicht nicht unbedingt so lange zu warten, bis es richtig weh tut, sondern können schon von vornherein schauen, ne? Dass wir eben in dem, was wir hier vor uns haben, was nicht unbedingt jetzt so eine Riesenportion schweres Dukkha sein muss, sondern einfach so der ganz normale Alltag, der ganz normale spirituelle Alltag sozusagen, ne? Dass wir das untersuchen. Die kleinen Dinge, die kleinen Irritationen, die kleinen, aber jetzt hätte ich doch gerne was anderes. Oder die Warum-Frage, ist sehr oft ein Ausdruck von Widerstand. Warum denn das jetzt? Wo kommt denn das wieder her? Das hatten wir doch schon mal. Ich dachte, das hätte ich schon erledigt. Warum denn jetzt diese Angst oder diese Irritation? Warum nicht? Ne? Warum nicht diese Angst, diese Irritation? Das sind Bedingungen, die dazu geführt haben, dass sich dieser Zustand, dieser Eindruck jetzt in diesem Moment präsentieren kann. Und dann ist eigentlich die Aufforderung oder die Aufforderung an die Weisheitsinstanz und uns, sich diesem Eindruck auf eben in angemessener Art und Weise zu widmen. Also mit vollem Gewahrsein, ohne Bedingungen zu stellen, ohne Kritik zu üben, zu verurteilen, zu beurteilen und so weiter und so fort. Und dann können wir sehen, was diese Haltung, so eine Vorgehensweise längerfristig, was das für uns als in Form von Resultaten mit sich bringt.